Autorevue Podcast.
Im Jahr 2000 war ich als Journalist der Autorevue eingeladen, um an einem Mazda MX-5-Rennen in Japan teilzunehmen, einem Journalistenrennen. Davon handelt meine Geschichte Racing in Japan. Sie war die Tochter eines Samurai. Sie hatte ihr Gesicht verloren. Sie wollte es wieder haben. Von mir. Dass ich lediglich mit Handgepäck in Tokio ankam, geschah nicht wirklich freiwillig, gab der Sache aber eine coole Note. Dass mein Koffer mit Rennoverall, Helm und feuerfester Unterwäsche einfach am Vienna Airport stehen geblieben war, passte zu meiner Gefühlslage verstreuter Leichtigkeit. Wenn du gewohnt bist, verschiedene Koffer an verschiedenen Plätzen stehen zu haben, macht sich auch einer am Flughafen gut. Hey, was tue ich hier eigentlich? In Tokio? Im Regen? Worauf habe ich mich da eingelassen? Antwort: Ich versuche, mich auf rennmäßiges Schalten mit der linken Hand einzustellen. Die Vorgeschichte: Die Mazda Corporation hat die Autorevue eingeladen, an einem Autorennen in Japan teilzunehmen. In einem rechtsgelenkten Mazda MX-5. Sieger würde ein Fahrzeug dieses Typs sein. So viel stand fest. Das Starterfeld bestand ausschließlich aus MX-5 Roadstern. Mazda veranstaltete diesen jährlichen Event nun zum 11. Mal. Die Teilnehmer sind meist Motorjournalisten, wobei dieser Begriff weit gesteckt sein kann. Auch Niki Lauda schrieb regelmäßig in der Autorevue. Die rennpräparierten Fahrzeuge stammen aus einer nicht zum Verkauf bestimmten Vorserie. Ihre 140 PS Motoren sind an den wesentlichen Punkten plombiert. Jeder weitere Einfluss auf die Fahrzeugabstimmung beschränkt sich auf das Anbringen von Aufklebern und das Prüfen des Reifenluftdrucks. Das Rennen ist als Langstreckenlauf über 4 Stunden ausgerichtet. Jedes der 26 Teams hat mindestens 4 Piloten zu stellen, damit die Fahrzeit von 1 Stunde pro Mann nicht überschritten wird. Das schnellste Team wird gewinnen. Ach ja, noch was. Treibstoff ist limitiert. Pro Team und Auto stehen 84 Liter Sprit zur Verfügung. Das klingt reichlich für 450 Kilometer. Aber wie sich herausstellen sollte, können rennmäßig bewegte Miatas enorm was wegschlucken. Unsere Mannschaft, genannt das International Media Team, war aus einem Engländer, Chris Harris von Autocar, einem Schweizer, Stefan Lüscher von der Auto Illustrierten, einem Belgier und mir zusammengestoppelt. Weil der belgische Kollege verschollen blieb, holte man Senior Executive Mr. Kobayakawa, genannt Kobi, in unser Team. Er hatte Zeit, weil er gerade auf seine Pensionierung hin urlaubte. Der Tsukuba Racing Circuit ist eine klug angelegte Strecke mit appetitlichen Geraden, selektiven Spitzkehren, einer interessanten 90-Grad-Linkskurve und versehen mit einem schnellen Angstbogen vor der Start-Zielgeraden, der diesen Autos über 140 km/h erlaubt und den Fahrer vor die Entscheidung stellt, die dritte auszureizen oder mit der vierten durchzurittern. Der Regen war einer unmäßigen Hitze gewichen. 34 Grad im Schatten. Aber wir standen meistens in der Sonne. Man hatte für mich eine Ersatzdress aufgetrieben, die mir fast bis zu den Knöcheln reichte. Und die Schuhe waren lediglich um eine Nummer zu klein. Den Helm balancierte ich allerdings wie ein Reindl auf dem Kopf. Die Teambetreuung bestand aus liebenswürdigen Mazda-Leuten, die uns jede Minute des exakt durchorganisierten Zeitplans so angenehm wie möglich machen wollten. Gleich am ersten Abend erfreuten sie uns mit Naturschnitzel und Gemüsebeilage, was sich insofern gut fügte, als mir noch am Abend vor der Abreise in Wien bei Running Sushi schlecht geworden war. Man gestand uns vor dem Rennen 5 Minuten zur Akklimatisation zu. Als schwierigst einzulegender Gang erwies sich der dritte, irgendwo im Niemandsland zwischen erster und fünfter beheimatet. Man glaubt gar nicht, bei welchen Geschwindigkeiten eine Mazda-Synchronisation noch die erste annimmt. An sich eine bewundernswerte Sache. Der Rennleiter veranstaltete ein spezielles Briefing für uns Nicht-Japaner und kreidete auf einer Schultafel den Unterschied zwischen Streckenverlauf und Ideallinienverlauf ein. Erstaunlich, um wie viel länger so eine Ideallinie eigentlich ist. Ich beschloss für mich, ein paar Abkürzungen einzuziehen. Kampflinie heißt das im Jargon. Die einheimischen Teams stammten von Magazinen wie Hot Version, Daytona, Car Sensor, Best Motoring, Young Version, Racing On, Rev Speed 2000 oder Drag Emperor, was schon eine gewisse Grundneigung erkennen ließ. Wir würden einen harten Stand haben, zumal auch die Australier und Kanadier abgesagt hatten, mit denen wir uns quasi in der Überseeliga hätten matchen können. Und dann war da noch diese rothaarige Japanerin. Nun, sie mag vielleicht nicht rothaarig auf die Welt gekommen sein, aber sie war rothaarig in der Tiefe ihrer Seele, sowas erkenne ich sofort. Blicke wie Tantomesser aus Chirurgenstahl. Ihre türkisgraue Dress saß wie ein Evening Gown von Balenciaga und die Rennstiefel im Yves Kleinblau hätte Manolo Blahnik nicht besser hingekriegt. Sie war kaum 1,65 Meter groß, besaß aber die Ausstrahlung für 1,80 Meter. Erst dachten wir, sie sei eines der Nummerngirls, mit denen sich Teams wie Tipo oder Cowboy in der Präsentationsrunde schmückten. Aber als ihre Trainingszeiten ausgewiesen wurden, wussten wir, dass sie die Tochter eines Samurai war. Ich beobachtete, wie sie erhobenen Hauptes durch die Boxenstraße schritt. Zwei junge Männer in dunklen Anzügen folgten ihr auf dem Fuß. Einer trug die Mineralwasserflasche, der andere das Handy. Ein dritter ging vorne her und verscheuchte Fotografen und Leute wie mich, die im Weg standen. Sie fuhr in einem Team, dessen Namen ich nicht entziffern konnte. Unter ehrfurchtsvollem Nicken erzählten meine Mazda-Freunde, dass der Titel ihres Magazins in Übersetzung etwa »Angriff aus der Sonne« laute und es sich dabei um ein martialisches Kunstflugfachblatt handle, dessen Hauptthema die Transformation alter Kampftechniken in den freien Flug sei. Oh, ah, eine Shogokan-Stuntpilotin. Der Start, er war als Le Mans-Anlauf geplant. Wir ließen unserem Engländer den Vortritt. Die Gefahr, dass der Schweizer oder ich in der Aufregung zur falschen Wagenseite rennen würden, war zu groß. Und Kobi war nicht mehr so ganz gut zu Fuß. Es gelang ein tapferer Einstieg. Chris fightete an 16. Position und schob sich nach einer Dreiviertelstunde bis auf den 12. Platz vor. Ich war erst für den letzten Turn vorgesehen und balancierte noch in Zivilkleidung einen Pappteller mit Pommes frites und Ketchup durch das Infield. Von der Brüstung über den Boxen aus hatte man einen wunderbaren Blick auf den Rennverlauf. Es ging richtig heiß her. Dreier-, Vierer-Pakete rudelten im Infight. Es gab ständig Positionswechsel und unser Wagen mit den drei Flaggen kämpfte mittendrin. Chris fuhr für meinen Geschmack zu heftig. 4 Stunden sind schließlich kein Sprint. Aber er wollte seinen Spaß haben. Als ich ihn im Getümmel aus den Augen verlor, blickte ich nach unten, wo sich ein Boxendrama ankündigte. Der Angriff aus der Sonnewagen war ungeplant reingekommen. Weißer Qualm stieg unter den Radkästen empor und quoll aus allen Fugen. Ehe noch wer hinzugreifen wagte, hatte die rote Tochter die Motorhaube aufgerissen, einen Rennhandschuh übergezogen und mit einer heftigen Bewegung den Kühlerdeckel geöffnet. Die kochende Fontäne aus grünem Wasser schoss bis zu mir herauf. Ich konnte gerade noch ausweichen. Dabei passierte was ganz Blödes. Ein dicker Batzen Ketchup löste sich von meinem Pappteller, steuerte wie ein zielsuchendes Torpedo durch die Luft und klatschte auf ihren rechten Oberarm. Wie stockendes Blut rann die Soße über den türkisgrauen Stoff. Die rote Tochter blickte an ihrer Schulter hinab und erstarrte. Alles Leben ringsum erstarrte. Sie hatte ihr Gesicht verloren. Augenblicklich herrschte absolute Stille im Motodrom. Vögel fielen tot vom Himmel. Der Streckensprecher sang ein wehmütiges Lied. Das Pace Car kam von der Strecke ab und versank in einem Flamingoteich. Als sich der rosafarbene Schwarm in den Himmel erhob, verdunkelte die Sonne. Irgendwo klirrte ein entglittener Schraubenschlüssel. Sie sah lange, lange auf den Ketchupfleck, der langsam in Richtung Ellbogen wanderte, aber bereits auf halber Strecke einsickerte. Dann hob sie den Blick, auf dem ungefähr 3G lasteten. Ihre Augen sandten mir ein Samurai-Schwert. Es war rostig. Aus meiner Paralyse heraus zwang ich mich aber zu einer höflichen Geste. Es hätte eine Art Verbeugung werden sollen. Sie endete abrupt, als noch ein paar klebrige Kartoffelstäbchen vom Teller fielen. Da lief ich einfach weg. Ich stürzte in den klimatisierten Umkleideraum, sprang in meine Rennverkleidung und kauerte mich unter den Helm, was seine Größe problemlos zuließ. 2 Stunden später zerrte man mich in aller Höflichkeit aus meinem Versteck. Es sei nun mein Turn. Lüscher und Kobi hätten sich auf den 4. Platz vorgekämpft, allerdings hätten die Reifen jetzt sehr stark nachgelassen. Good luck. Übrigens sei meine Freundin jetzt auf der Strecke, aber praktisch aus dem Rennen, weil sie eine Strafminute ausgefasst hatte wegen der Kollision. Die 3 gegnerischen Wracks gingen auf ihr Konto. Eigentlich wäre das ein Ausschlussgrund gewesen, aber ihr Vater, sehr einflussreich, oh, sehr, sehr einflussreich. Wollte ich das alles hören? Wo ist mein Koffer? Ich will zu meinem Koffer. Und warum ist dieser verdammte Schalthebel auf der falschen Seite? Nichts wie raus hier aus der Box. Danke, gnädige Nacht, für deinen Umhang. Und mit jedem Hochschalten gewinne ich mehr Vertrauen, hänge mich in die Kurven, wie man seinen Kopf in der Mähne eines galoppierenden Pferdes vergräbt, sorglos, schwerelos, im harmonischen Einklang mit der treibenden Kraft. Allerdings hat man mir eine Drehzahlbeschränkung auferlegt. Es wurde bisher zu viel Benzin verbraucht. Please, David-san, 5500 RPMs Limit. Please, take force gear in fast corner. Dabei hatte uns der Rennleiter beim Streckenbriefing noch ausdrücklich davon abgeraten. Only third gear is safe. In fourth gear you possibly will wreck the car. Mit der Zeit erkannte ich auch nachts die Strecke wieder. Das Schalten lief ohnehin mehr nach Gehör ab. Hatte ich mich bei der Probefahrt noch in den Drehzahlbegrenzer reinfallen lassen können, wie in eine Daunentuchend, musste ich jetzt den hinterleuchtenden Zeiger verfolgen. Die 5500 waren nicht das Problem, eher der fehlende Drehmomentanschluss im nächsthöheren Gang. Ein Gegner hatte sich von hinten herangeschoben, ich fand aber die bessere Linie zum Rausbeschleunigen, gewann Kurvenausgangs wieder Boden zurück, musste aber jetzt schalten, wo der andere fröhlich weiterdrehte. Das lief einige Male so. Das macht keinen Spaß, Leute. Mit der Zeit fand ich aber einen Rhythmus, der sich besser mit den hohen Gängen vertrug. Und in der Art, wie der Wagen in der 4. über den 90-Grad-Bogen segelte, wobei mir eine Kerbe zum Innenrad einhängen diente, wohnte tatsächlich Speed. Und ich schwöre, dass ich die 5500 nicht überzogen habe, als ich in einem Wusch an 2 Autos vorbeiging. Jetzt der Dreher. Er hatte sich schon kurveneingangs angekündigt, auf die viskosige Art, schmierig, fett, unausweichlich. Immerhin gab er mir ausreichend Gelegenheit, mich auf das Leben danach einzustellen. Also gab ich noch einen Deut dazu, um die 360 Grad gleich voll zu machen. Hatte nur 4,5 Sekunden gekostet, wie man mir aus der Box signalisierte. Aber was wollte mir man da noch sagen? Der Teamchef hatte ein Jausenmesser zwischen die Zähne geklemmt und deutete auf irgendetwas hinter mir, ganz aufgeregt. Japaner deuten halt immer gern aufgeregt. Hab zu tun, muss RPMs zählen, blöder Job. Die lange Angst, wie ich die schnelle Rechtskurve mittlerweile nannte, ging inzwischen recht gut von der Sohle, aber den kleinen Lupfer konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Der Wagen wanderte trotzdem über sämtliche Räder. Man musste nur darauf achten, dass es möglichst... gleichmäßig geschah. Es war die labilste Phase jeder Runde. Und gerade in der vorherigen hatte es mich ausgangs zum Start und Ziel so weit hinausgetrieben, dass ich vor lauter Rudern nicht mehr auf die Boxensignale achten konnte. Flash! Ein scharfer Reiz knallt aus dem Rückspiegel, macht mich 3 Wimpernschläge lang blind. Da hat doch glatt einer das Fernlicht aufgebeamt. Und das gerade jetzt, angsteingangs, in der heiklen Phase der Kurvenaufbereitung. Der Typ ging aufs Ganze, keine Frage. Und mit einem Mal, spät genug, wurde mir klar, mit wem ich es zu tun hatte. Die Kamikaze, dachte irgendetwas Komisches in mir, und Blut ist dicker als Ketchup. Ich geriet in Panik, versäumte den Idealscheitel, während sie sich von außen dicht und unerbittlich an mir voranarbeitete. In meinem Augenwinkeln der Ketchupfleck. Wir flogen Seite an Seite auf den Kurvenausgang zu. Ich in kranker Ballistik, sie schlicht zu schnell. Ich konnte den Wagen nicht nach innen ziehen, ohne einen Dreher zu provozieren. Sie würde mit gestrichenen 150 ins Gras geraten. Es hatte schon Überschläge gegeben in solchen Situationen. Ich wusste, dass der Streckensprecher von uns redete. Das erkannte ich am Falsett. Plötzlich verstand ich Japanisch und dann nichts mehr. Ich trieb, wie es mich treiben musste, bis an die Grasnarbe heran. Ich rückte in meinem Sitz nach rechts, kniff alles zusammen und der Wagen krallte sich mit den Innenrädern an die Strecke, während links hinten scharfe Schrapnelle in den Radkasten prasselten. Uff. Dann kam der Schlag von rechts, von innen, wie aus der Sonne. Ich weiß nicht, wie ihr das gelungen war, mit welcher Kraft sie sich gegen alle Regeln der Fliehkraft hatte stemmen können. Ich weiß nur noch, dass beim Aufprall Funken aufstoben, kleine scharfe Risse durch die Nacht, die ihr Gesicht entstellten und ihr Lächeln zu einer teuflischen Grimasse schärften. Okay, vielleicht bilde ich mir im Nachhinein zu viel ein, aber wenn dir eine Kunstfliegerin gegen die Karre fährt, dass sich der Kotflügel in den Reifen frisst und alles im schwarzen, übel riechenden Qualm aufgeht, indem du dann humpelnd auf der Felge verschütterst, dann kriegt das Ganze doch eine gewisse Nachhaltigkeit. Ja, sie wurde dann endgültig disqualifiziert, erfuhr ich später. Man brachte mich in einem Mazda MPV mit abgedunkelten Scheiben aus dem Stadion. Es wurde ringsum wenig gelächelt. Es war der Beginn meiner Heimreise. Der Koffer wartete in Schwechat. Er glitt in meine Hand, als wäre er nie weg gewesen. Gerade kam wieder eine Mail aus Japan. Dear Mr. Staretz, thank you very much for your collaboration. We apologize you for all the inconvenience and that you could not take part at the racing party. But you know, father of bad driving girl, very important person in Japan. Very important. Let us hope you found your luggage at least. Unser Team wurde noch an 17. Stelle gewertet, weil wir trotz Ausfall nur 3 Runden Rückstand auf den Sieger hatten. Seltsam, man wird immer 17. bei solchen Rennen, egal was passiert.